HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. Corona-Tests schnell mit Ergebnis noch am gleichen Tag und zum selber zahlen. Das gibt es jetzt am Frankfurter Flughafen. Es handelt sich um eine Kooperation zwischen der Lufthansa, dem Flughafenbetreiber Fraport und der Firma Centogene. Diese Firma realisiert Corona-Tests auf Grundlage von genetisch-diagnostischen Lösungen. HR-Info-Reporter Roman Warschauer hat sich das neue Corona-Testzentrum angeschaut und natürlich gleich mal den Test gemacht.
Der Corona-Test am Flughafen ist schnell gemacht. Ich registriere mich am Empfang kurz online. Danach nimmt eine Mitarbeiterin den Abstrich vor. Mund weit aufmachen.
Ein leichter Würgereflex ist ganz normal. Das heißt, wir waren an der richtigen Stelle.
Bis zu 300 Rachenabstriche können hier derzeit in der Stunde genommen werden. Das nach eigenen Angaben erste Corona-Testzentrum an einem deutschen Flughafen liegt zentral zwischen dem Terminal 1 und dem Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens. Anders als bei den meisten anderen Testzentren wird die Probe direkt vor Ort analysiert, auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe zum Terminal. Der Betreiber hat extra ein fahrbares Labor entwickelt. Dafür ist Florian Vogel von der Firma Centogene verantwortlich. Er zeigt mir das Labor.
Jetzt stehen wir hier in einem Labor, aber von draußen sieht es eigentlich aus wie ein Überseecontainer.
Ja, das stimmt. Es ist ein umgebauter Überseecontainer, aber voll Schutzstufe 2 gängig ausgestattet, um hier Tests auf SARS-CoV-2 durchzuführen.
4 Mitarbeiter werten hier die Proben aus. Derzeit sind bis zu 5.000 pro Tag möglich. Die kurzen Wege und optimierten Abläufe sollen die Zeit, bis ein Ergebnis vorliegt, möglichst kurz halten. Centogene-Vorstandschef Arndt Rolfs erklärt, wie lange das dauert.
4 bis 6 Stunden, also am gleichen Tag immer das Ergebnis zurückgeführt. Dann haben wir noch einen sogenannten Fast-Track-Test, der das Testergebnis innerhalb von 2 Stunden erlaubt, dann digital abrufen zu können.
Der normale Test kostet rund 60 Euro. Für den schnellen, der im Idealfall schon nach 2 Stunden Ergebnisse liefert, müssen rund 140 Euro bezahlt werden. Wobei betont wird, dass der schnellere Test die gleiche Qualität haben soll. Dieser dürfte vor allem für Reisende interessant sein, die noch am gleichen Tag fliegen wollen. Denn bei einigen außereuropäischen Zielen ist ein negativer Corona-Test für die Einreise notwendig, erklärt Lufthansa-Manager Björn Becker.
Sie brauchen diese Tests zum Beispiel bei der Einreise in China. Sie brauchen diese Tests bei der Einreise nach Dubai. Natürlich auch in Deutschland, wenn sie aus solchen Ländern zurückkommen, um eine Quarantäne zu vermeiden.
Lufthansa, aber auch der Flughafenbetreiber Fraport sind Kooperationspartner des Testzentrums. Vor allem auch mit Blick auf die bevorstehende Sommerreisesaison soll der zusätzliche Service angeboten werden. Sicherlich auch, um das Vertrauen in die Fliegerei während der Pandemie zu steigern. Übrigens, nach wenigen Stunden habe ich eine E-Mail bekommen. Mein Testergebnis liegt vor. Kurz im Online-Portal angemeldet und nachgeschaut. Corona-Test negativ.
HR-Info-Reporter Roman Warschauer hat uns das neue Corona-Testzentrum am Flughafen erklärt. Sommerzeit ist Badezeit. Doch gerade jetzt in Corona-Zeiten ist die Auswahl an Badestellen etwas eingeschränkt. Da kommen einige auf die Idee, an Seen oder gar Flüssen zu baden. Doch das ist ziemlich gefährlich. So sind allein im letzten Jahr in Hessen 20 Menschen beim Baden ums Leben gekommen. Und auch am vergangenen Wochenende sind wieder Menschen ertrunken. Jutta Nieswand berichtet.
In Trebow am Rhein ist es Samstagabend passiert. Ein 5-jähriger Junge wird von der Strömung erfasst. Die Mutter rennt hinterher, um ihn zu retten. Friedrich Schmidt, Kreisbrandinspektor im Kreis Groß-Gerau, erzählt.
Die Mutter wurde von Ersthelfern wieder rausgezogen, hat sich losgerissen und hat sich dann doch wieder in den Rhein gestürzt, um ihr Kind zu retten. Die 13-jährige Tochter, auch von der Mutter, die auch versucht hat, den Bruder mitzuretten, die konnte von Ersthelfern aus dem Rhein gerettet werden.
Nicht so Mutter und Sohn. Die beiden hat man rheinabwärts gefunden. Sie konnten nicht mehr reanimiert werden. Und das trotz 100 Einsatzkräften. Ein Helfer erzählt.
Das war gar nicht so einfach gewesen, als wir dann erfahren haben, dass da ein kleiner, junger Mann mit 5 Jahren verschwunden ist, ertrunken ist und die Mama mit einem guten Gewissen eigentlich hinterher springen wollte und da dabei auch ertrunken ist. Da gehen einem 1000 Sachen durch den Kopf. Weil man kann so abgebrüht gar nicht sein, auch durch die jahrelange Erfahrung. Aber sowas dann halt dann doch zu sehen, das ist nicht einfach und das kann man auch so schnell nicht verarbeiten.
Es ist das 7. Mal allein im Juni, sagt Kreisbrandinspektor Schmidt, dass er und seine Leute am Rhein Menschen im Wasser suchen oder Sportbootunfälle erleben. Deshalb sagt er auch ganz deutlich:
Nicht schwimmen im Rhein, das ist die oberste Regel. Der Rhein sieht immer so lieblich aus, da könnte man schwimmen oder auch schön Boot fahren. Aber die Wirbelschleppen, die die Person nach unten ziehen, das ist wie ein Trichter, die Person wird nach unten gezogen und drehen praktisch auf der Stelle, sind aber 1-2 Meter unter Wasser.
Und das macht den Rhein so gefährlich. Allenfalls die Füße kann man mal ins Wasser halten, keinesfalls aber bis zu den Knien hineingehen, denn da kann die Strömung einen schon fortreißen. Doch nicht nur die ist gefährlich, sagt Malte Senska, Pressesprecher der DLRG Hessen.
Eine weitere Ursache ist der potenzielle Kälteschock, der passiert. Der Rhein ist kälter, als er aussieht. Das heißt, die Personen gehen aufgeheizt ins Wasser, kommen dann mit den kalten Wassermassen in Kontakt und kriegen dann entsprechend Krämpfe bzw. erleiden einen Kreislaufkollaps.
Häufig würden sich auch junge Menschen einfach überschätzen. Sie meinten, sie könnten einfach mal ans andere Ufer schwimmen. Deshalb rät auch er, erst gar nicht in den Rhein zu gehen, auch wenn kleine Buchten dazu verleiten könnten, weil sie sicher aussehen würden. Er rät stattdessen allen, die schwimmen gehen wollen:
Suchen Sie gesicherte Badeseen am besten mit Aufsicht auf. Suchen Sie die Schwimmbäder auf, auch wenn die Schwimmbäder aktuell natürlich nicht die Kapazitäten bieten. Und wenn es unbedingt sein muss, gucken Sie, halten Sie die Füße rein, bleiben Sie am Ufer sitzen und nur die Füße abkühlen. Gehen Sie bitte nicht im Rhein schwimmen.
Doch nicht nur der Rhein ist lebensgefährlich, sondern auch Seen. Am Aiesee, einem alten Steinbruch bei Eppertshausen in Südhessen, wird seit Samstagnacht ein 23-jähriger Mann vermisst. Er soll dort während einer Party schwimmen gegangen sein. Die Feuerwehr hat die Suche heute Mittag erfolglos eingestellt.
Das war Jutta Nieswand über die Gefahr, in verbotenen Gewässern zu schwimmen, und 2 Badeunfälle vom Wochenende. Es knirscht mal wieder gewaltig in der Wiesbadener Kommunalpolitik. Thema die geplante Citybahn. Und da im Besonderen das Geld, das für die Citybahn Werbung ausgegeben wurde. Aber nicht nur das. Die Landeshauptstadt scheint von Affären gebeutelt. Auch im Zusammenhang mit dem ehemaligen OB gibt es Neuigkeiten von der Justiz. Andrea Bonhagen hat die Einzelheiten.
Die Parteien haben Mails und Rechnungen studiert im Rahmen eines Akteneinsichtsausschusses. Die FDP war nach Studium der Akten empört und veröffentlichte, was aufgefallen war. Christian Diers von der FDP.
Agenturen und Dienstleister können offensichtlich Rechnungen über mehrere 10.000 Euro einreichen, ohne dass irgendwo überprüft wird, ob die Leistungen tatsächlich erbracht worden sind. Am Ende entsteht bei mir zumindest der Eindruck, dass an diesem Großprojekt mehr Werbeagenturen und Rechtsanwälte als Ingenieure arbeiten.
Laut FDP gibt es eine Rechnung, in der eine Kommunikationsagentur die Vorbereitung eines CDU-Parteitags bei der städtischen Gesellschaft SW Verkehr in Rechnung stellt. Damit hätte am Ende die Stadt mit Steuergeld einen einzelnen Parteitag mitfinanziert. Das ginge wohl nicht. Doch CDU, Agentur und SW Verkehr dementieren. Es habe lediglich Gespräche mit Beeinflussern gegeben. Das sei im Rahmen des Auftrags gewesen. Der Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende von der SPD war allerdings von diesen und anderen Vorwürfen alarmiert und beauftragte das Revisionsamt mit einer Prüfung.
Ich glaube, es ist für das politische Klima in Wiesbaden gut, wenn wir solche Vorwürfe sofort umfassend und vollständig aufklären. Wir haben ja eine gewisse Vergangenheit und ich glaube, man darf das nicht anstehen lassen. Ob die Vorwürfe berechtigt sind, was an den Vorwürfen dran ist, das kann ich Ihnen heute noch gar nicht sagen. Aber ich glaube, das Revisionsamt ist dazu berufen, gemeinsam mit der Konzernrevision diese Dinge aufzuklären.
Aufgeklärt ist bereits eine andere Wiesbadener Affäre. Die Münchner Staatsanwaltschaft teilt mit, dass das Münchner Amtsgericht den früheren Wiesbadener Oberbürgermeister Gehrig wegen Vorteilsannahme verurteilt hat. Er muss einen Betrag in 5-stelliger Höhe zahlen und gilt damit als vorbestraft. Der in Wiesbaden tätige Münchner Großgastronom Roland Kuffler aus München hatte Gehrig zu teuren Übernachtungen und Essen eingeladen. Der Gastronomiebetrieb Kuffler, inzwischen in der Hand der Söhne, muss 50.000 Euro Strafe zahlen, weil Pflichtverstöße nicht verhindert worden seien. Kuffler kündigte einen Rückzug aus dem Wiesbadener Kurhaus und dem Kongresszentrum an, mit Verweis auf Schwierigkeiten durch Corona.
Der Restaurantbetreiber Kuffler geht weg aus Wiesbaden und der Ex-OB Gehrig ist nun vorbestraft. Außerdem bleibt die Citybahn in der Kritik. Andrea Bonhagen hat aus Wiesbaden berichtet. Die Stadt Frankfurt nennt sich selbst gerne Green City, also grüne Stadt. Unzählige Grünflächen, Felder, Wiesen und Bäume gehören zum Stadtgebiet. Der Klimawandel macht besonders den Bäumen schon jetzt zu schaffen, denken zumindest Wissenschaftler und auch Vertreter der Stadt. Aber wie genau es den Bäumen im Stadtgebiet eigentlich geht, weiß keiner so ganz genau. Der Aufwand, das nachzumessen, wäre für Wissenschaftler und Mitarbeiter der Stadt viel zu groß. Deswegen gibt es jetzt ein neues Bürgerprojekt. Bei Mein Stadtbaum messen die Frankfurter jetzt mit speziellen Messgeräten, wie es unterschiedlichen Bäumen geht. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstrat hat den sogenannten Arbor-Check ausprobiert.
Das Messgerät für Bäume kommt recht unscheinbar daher. Verpackt in einem schwarzen Koffer bekomme ich am Senckenberg Biodiversitäts- und Klimaforschungszentrum in Frankfurt alles, was ich brauche. Zwei Messgeräte, Clips und ein kleines Tablet sind hier drin. Los geht's damit, dass ich zusammen mit Thomas Berberich und Daniel Weber vom Forschungszentrum die Clips verteile. Die verdunkeln die Blätter, nur so kann dann die Photosynthese gemessen werden. Wir haben uns einen großgewachsenen Ahorn im Garten des Forschungszentrums vorgenommen. 10 Clips werden willkürlich an Blättern festgemacht und eine halbe Stunde hängen gelassen. Dann kann ich zusammen mit Thomas Berberich messen.
Fangen wir mal direkt hier an.
So, hier ist ja ein Clip. Hier haben sie also den Clip an das Blatt gemacht. Den Clip lässt man dran, steckt das Gerät oben drauf und drückt auf Messen. Fertig ist. Und zeigt es an, wo das erfolgreich gemessen wurde.
Danach wird an gleicher Stelle des Blatts der Chlorophyllgehalt gemessen.
Chlorophyll und fertig ist.
Okay.
So, das erste Blatt haben wir also gemessen.
Das machen wir zusammen an allen 10 Blättern des Baums. Wirklich einfach. Zum Schluss sagen uns sogar beide Geräte, dass wir fertig sind. Und erst jetzt können wir die Ergebnisse auch wirklich übertragen. Jetzt kommt das Tablet zum Einsatz. Hier geben wir an, an welchem Baum wir gemessen haben. Jetzt übertragen Daniel Weber und ich noch den Durchschnittswert an Chlorophyll vom zweiten Messgerät.
50,29. Okay, kann ich auf Analyze drücken. Mhm. Und schon habe ich einen Wert.
Direkt wird angezeigt, wie es dem Baum geht. Dem Ahorn geht es gut. Er ist wortwörtlich im grünen Bereich. Darunter sind verschiedene Skalen. Wichtig ist besonders die oberste, sagt Daniel Weber.
Das ist auch das, was sicherlich in der Stadt am interessantesten ist, ob er mit Wasser ausreichend versorgt ist oder nicht, weil das der Hauptstressor für einen Baum ist, wenn da Wasser fehlt.
So geht der Koffer mit den Messgeräten jetzt zurück zu den Wissenschaftlern. Die sichern die Ergebnisse und machen die Geräte fertig für die nächsten Frankfurter, die messen wollen, wie gesund die Frankfurter Bäume sind. Das Projekt soll 3 Jahre laufen. Wichtig dabei ist, dass wirklich regelmäßig dieselben Bäume gemessen werden.
Wie geht es den Frankfurter Bäumen? Anne-Kathrin Hochstrat hat für uns den Arbor-Check gemacht und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alle News aus Hessen gibt es auch immer auf hessenschau.de.